Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Das Thema heute Abend heißt ja, welchen Stellenwert hat die Gemeinde? Welchen Stellenwert hat die Gemeinde oder auch die Kirche? Beides meint in dem Fall ja dasselbe. Ich glaube, dass Gemeinde, dass Kirche das schönste und zugleich aufregendste Unternehmen in dieser Welt ist. Kein anderes Unternehmen in dieser Welt ist so alt wie die Gemeinde Jesu. Kein anderes Unternehmen ist so groß und so weit verzweigt wie die Gemeinde Jesu. Kein anderes Unternehmen hat so viele Filialen rund um den Globus wie die Gemeinde Jesu. Und kein anderes Unternehmen hat im Laufe der Zeit so viel bewegt wie die Gemeinde Jesu. Und es gibt kein anderes Unternehmen, das von Gott die Garantie bekommen hat, bis ans Weltende zu bestehen. Die Gemeinde Jesu wird immer bestehen, egal welche politischen Systeme kommen oder gehen, egal welche Religionen sich aufschwingen, vielleicht auch Weltherrschaftsgelüste. All das wird die Gemeinde Jesu niemals zum Untergang bringen. Jesus hat gesagt, dass die Gemeinde bestehen wird, bis er wiederkommen wird. Von daher, manche Ortsgemeinden kommen und manche Ortsgemeinden gehen, das ist alles einkalkuliert, aber die Gemeinde Jesu, die weltweite Gemeinde Jesu an sich, wird immer bestehen. Die wird niemals untergehen. Aber was mich am meisten an der Gemeinde Jesu begeistert, ist nicht unbedingt ihre Größe, ihre Verzweigtheit, die Garantie Gottes, sondern dass die Gemeinde Jesu tatsächlich Herzen verändern kann. Und es bewegt mich immer wieder, dass auch Gott wirkt, wenn wir selber vielleicht mit unserer persönlichen Einflussnahme gar nicht mehr zugegen sind. Dieser Kurs endet heute Abend und jeder von euch kann selber überlegen, möchte ich weiter Teil eines Hauskreises sein, möchte ich mich weiter mit Gottes Wort, weiter mit der Bibel beschäftigen oder soll es das für mich gewesen sein? Letzten Sonntag hatte ich eine sehr schöne Begegnung und da kam auch ein ehemaliger Teilnehmer aus einem Alpha-Kurs nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagte, ich wollte dir nur sagen, jetzt habe ich mich für Jesus entschieden. Und das ist das Schöne, dass Gemeinde Jesu immer weitergeht und sich weiterentwickelt und dass Jesus einzelnen Menschen nachgehen kann. Ich darf es einfach mal vielleicht so sagen, ihr werdet ihn, auch wenn ihr vielleicht nicht mehr in die Gemeinde geht demnächst, ihr werdet Jesus deswegen nicht los. Er geht euch weiter nach und er wird euch an verschiedenen Stellen in eurem Leben immer wieder ansprechen und einladen damit zugleich. Willst du nicht doch mit mir konsequent leben? Möchtest du nicht doch dein Leben mir konsequent öffnen? Jesus ist jemand, der weiter um unser Herz und unser Leben wirbt. Das ist so eine Form, was Gemeinde Jesu in dieser Welt verändert und bewegt, weil Jesus selber hinter dieser Gemeinde steht und er ist der lebendige Herr. Und er hat Zugriffe auf unser Herz, auch wenn Menschen keine Zugriffe mehr haben. Und das ist eigentlich das Geheimnis von Gemeinde Jesu. Es ist Jesus selber. Es ist nicht die Institution, es ist nicht die Form, es sind nicht Menschen in der Gemeinde, sondern es ist Jesus selber. Und eins der bewegendsten Augenblicke bei uns im Gemeindeleben, finde ich immer wieder, ist es, wir werden das auch dieses Jahr wieder am 1. September dann haben, ist es, wenn Menschen sich taufen lassen. Wenn Leute ganz bewusst sagen, jawohl, mein Leben soll Jesus gehören und ich möchte mir das von Jesus auch nochmal leibhaftig zusagen lassen und ich möchte damit aber auch zugleich zu erkennen geben vor der sichtbaren wie vor der unsichtbaren Welt, mein Leben gehört Jesus Christus. Das ist ja Sinn der Taufe. Dass dieses persönliche Ansprechen durch Gott nochmal, diese leibhaftige Vergewisserung des Glaubens auf der einen Seite und das Zeugnis auf der anderen Seite, sowohl vielleicht vor Freunden, Bekannten, Familienangehörigen, als aber auch vor der ganzen unsichtbaren Welt, dass ich da einfach nochmal Stellung beziehe und sage, ich gehöre wirklich zu diesem Jesus, ich gehöre wirklich zum lebendigen Gott. Was auch faszinierend für mich ist, ist in der Gemeinde immer wieder auch diese gegenseitige Hilfe, die Gemeinde Jesu auch ja so ganz praktisch und anschaulich werden lässt. Als ich noch im Sauerland war, da habe ich auch 9 Jahre lang 2 Gemeinden geleitet und da war eine ältere Dame hingefallen, genau, und wohnte aber unterm Dach und jetzt konnte sie gar nicht mehr laufen und die Familie, bei der sie wohnte, die waren im Urlaub und sagt sie, ach, ich will die jetzt auch nicht zurückrufen, aber ich komme nicht mehr die Treppe rauf und runter. Ich weiß gar nicht wirklich, wie es geht. Und das hatten andere in der Gemeinde mitbekommen und haben einfach mittags eine Portion mehr gekocht und die immer schnell zu ihr hingetragen. Und das wiederum hatten Leute aus dem Dorf gesehen, die die Frau kannten und die auch die Gemeindeleute kannten. Da ist es auch im Dorf, ist das ja immer alles recht schnell und recht gut bekannt, wer wohin geht und so, ne? Und da sagten die, über die Christen kann man ja vielleicht manches sagen, aber wie die sich gegenseitig helfen, das ist schon beeindruckend. Fand ich ein sehr, sehr schönes Zeugnis. Natürlich ist Gemeinde Jesu keine heile Welt. Ihr habt das eben an dem Eingangsvideo gesehen. Da waren auch Passagen, wo man gesagt hat, na, das gehört sie aber nicht. Das ist nicht in Ordnung, oder? Gemeinde Jesu ist keine heile Welt. Das sage ich immer wieder auch dazu. Auch unsere Gemeinde hier vor Ort ist keine heile Welt. Auch da gibt es immer mal wieder Situationen, wo wir sagen, das ist nicht in Ordnung, wie da der eine vielleicht mit dem anderen umgegangen ist. Es ist keine heile Welt. Gemeinde Jesu besteht immer auch aus Menschen. Christen sind letztlich auch immer noch Menschen. Und da, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt's. Und das hat einfach damit zu tun, dass Gott uns nicht als Serienproduktion vom Stapel hat laufen lassen, alle so gleich, sondern er hat Unikate geschaffen. Jeder von euch ist ein Original Gottes und den gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt. Aber wo natürlich so viele Unikate zusammenkommen, da werden natürlich auch unterschiedliche Lebensgeschichten. Stört so ein bisschen, ne, mit der Musik, oder? Geht das nur mir so? Vielleicht können wir die Musik da irgendwie ausmachen. Ah, danke. Die machen von oben her. Ah, okay. Da können die gar nichts dafür. Oben macht jemand und das wird immer hierher übertragen. Und die können gar keinen Einfluss drauf nehmen. Müssen wir oben abschalten. Aber das geht, kein Thema. Gut, ich wollte nur sagen, wo Gemeinde Jesu ist, da menschelt's auch. Hier menschelt's bei uns auch immer. Und es hat damit zu tun, dass jeder Mensch seine eigene Lebensgeschichte hat, jeder seinen eigenen Charakter mitbringt, jeder verschiedene Bedürfnisse natürlich auch hat von uns und jeder hat natürlich auch verschiedene Verletzungen, die er mitbringt. Auch verschiedene Hoffnungen, die er hegt. Und das unterscheidet uns natürlich voneinander. Aber wenn das so ist, ist natürlich auch klar, wo so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen, da gibt es manchmal natürlich dann auch Reibungswärme. Aber was Gemeinde Jesu auszeichnet, ist, dass jeder Einzelne in der Gemeinde weiß, wie wesentlich und wie wichtig Vergebung ist. Denn das haben wir ja bei Jesus gelernt. Und wir wissen, wir leben von der Vergebung Jesu. Sonst würden wir niemals in die Herrlichkeit Gottes kommen. Und wer das verstanden hat, wie zentral Vergebung ist, wie lebensschaffend Vergebung ist, der wird auch bereit, anderen zu vergeben. Und Gemeinde ist immer auch ein Übungsfeld, wo wir genau das gegenseitig lernen können, dass wir uns gegenseitig auch sagen, du, was du an der Stelle gesagt hast oder gemacht hast, das hat mich verletzt. Und dann kann der andere auch sagen, du, das war überhaupt nicht meine Absicht. Vieles ist ja gar nicht gezielte Absicht. Nur das tut mir leid, gut, dass du es sagst. Ich bitte dich, vergib mir und lass es uns weiter miteinander in der Gemeinde, in Gemeinschaft leben. Und das ermöglicht, dass Gemeinde trotz unterschiedlicher Charaktere tatsächlich immer wieder zusammenfindet und dass wir so miteinander aufeinander zuwachsen und Christus entgegenwachsen. Und wenn eine Gemeinde sich von Christus prägen lässt, dann kann sie zu einer Insel der Liebe mitten in der Hektik dieser Welt werden. In der Bibel, so hat es der Götz eben schon erwähnt, gibt es ganz viele verschiedene Bilder für das Wesen von Gemeinde. Und ich möchte euch heute Abend neben dem vom Tempel, was wir schon gehört haben, nochmal vier weitere Bilder vorstellen, die euch einfach ein Stück das Wesen der Gemeinde näher bringen soll. Da ist zum einen das Bild vom Volk Gottes. In Matthäus 16 heißt es, darum sage ich dir, sagt Jesus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Oder Apostelgeschichte 18. Der Herr aber sagte nachts in einer Vision zu Paulus, fürchte dich nicht, rede nur, schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt. So blieb Paulus ein Jahr und 6 Monate und lehrte bei ihnen das Wort Gottes. Also Gott sagt Paulus in einer nächtlichen Vision, in dieser Stadt gibt es ganz viele Menschen, denen ich begegnen werde, und ich weiß jetzt schon, wie das bei vielen ausgeht, die werden mich in ihr Leben aufnehmen. Und er sagt das dem Paulus vorher schon. Er sagt, das wird passieren, und deswegen brauchst du dich nicht zu schämen, sondern gib das Evangelium so weiter, wie ich es dir gezeigt habe. Und Paulus bleibt ein Jahr und 6 Monate und es entsteht eine riesengroße Gemeinde dort. Ein lieber Kollege von mir, der hatte genau im Grunde genommen diesen Traum auch, als er in Freiburg war, und er wusste nicht genau, wie soll ich das anfangen, wo soll ich anfangen. Und da fiel ihm dieses Wort mitten in der Nacht neu ein, das Paulus hier eben von Gott bekommt. Und er hat das auf seine Dienststelle bezogen und Gott hat das tatsächlich geschenkt. Binnen kürzester Zeit ist dort eine ziemlich große Gemeinde entstanden durch seinen Dienst. Die Gemeinde ist Jesu Erfindung und das macht sie so besonders. Kein Mensch hat sich jemals überlegt, ich gründe eine Gemeinde. Sondern Jesus selber hat den Petrus damals beauftragt. Und er hat zu ihm gesagt, Petrus, ich möchte meine Gemeinde bauen und du sollst der Erste in einer langen Kette von Gemeindegründern sein. Paulus ist dann ein anderer gewesen, der auch viele Gemeinden gegründet hat. Und Jesus ist aber nicht nur der Gründer der Gemeinde, sondern er ist auch der Erhalter und der Herr der Gemeinde. Und wenn Gemeinden sich an ihm orientieren und ausrichten, dann behalten sie auch ihre Mitte, nämlich Jesus, und damit ihre Kraft und ihre Lebendigkeit. Wenn nachher Formen wichtiger werden als Inhalte, dann beginnen Gemeinden zu erlahmen und sie verlieren an Strahlkraft. Und irgendwann wird so eine Ortsgemeinde wahrscheinlich sogar eingehen. Es ist so wichtig, dass Gemeinde wirklich sagt, es liegt nicht an uns, sondern es liegt an Jesus. Und wir wollen ihn loben, wollen ihn in der Gemeinde anbeten und er soll Herr der Gemeinde sein. Er hat das Sagen. Wir wollen nicht Gemeinde nach unserem Bild prägen, sondern wir wollen Gemeinde nach Jesu Bild prägen. Dann wird sie ihre Lebendigkeit bewahren, denn dann ist er der Herr. Und weil Jesus immer wieder Menschen erweckt und aufruft, Gemeinde zu bauen, deswegen wird die weltweite Gemeinde Jesu an sich niemals untergehen. Napoleon I., ihr wisst das vielleicht aus der Geschichte, war ja Gefangener auf der Insel St. Helena. Und in der Zeit hat er sich ziemlich viel mit der Bibel beschäftigt. Und eines Tages sagt er zu seinem General Bertrand, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, Jesus Christus ist kein Mensch. Er steht einzig und allein da. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich, wir haben Weltreiche gegründet. Aber worauf? Auf Gewalt. Jesus allein hat sein Reich auf Liebe gegründet. Und zu dieser Stunde noch würden Millionen für ihn sterben. Mein Reich ist in Trümmer gegangen. Dagegen das Reich Christi steht seit 1800 Jahren und breitet sich immer weiter aus. Napoleon hat schon diese Beobachtung gemacht. Das griechische Wort, das in der Bibel für Gemeinde steht, ist dieses Wort Ekklesia. Und ihr kennt dieses Wort Ex, ne? Ex und Hop und so, kennt man ja diese Sprüche. Ekklesia heißt eigentlich die Schar der Herausgerufenen. Also die Gemeinde Jesu ist die Schar derer, die sich von Jesus hat herausrufen bzw. herausretten lassen. Zur Gemeinde gehören also alle die, die gesagt haben, jawohl, Herr Jesus, vergib du mir meine Schuld. Ich weiß, dass ich ohne dich in Ewigkeit verloren bin. Und komm du jetzt in mein Leben, mach du mich zu einem Kind Gottes. Also Leute, die sich aus, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, aus der Weltgemeinschaft der Verlorenen von Jesus haben rausrufen lassen. Und die gesagt haben, jawohl, Herr Jesus, und ich gehe auf dein Angebot ein, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben, mach du mich zu einem Kind Gottes. Die gehören zur weltweiten Gemeinde Jesu. Und damit ist die Gemeinde Jesu einerseits ein Riesenvolk, nämlich eine weltweite Gemeinschaft, die sich ja auch über die Jahrhunderte erstreckt. Also sie ist ja nicht nur an einzelne Orte gebunden, sondern seit Jahrhunderten, mittlerweile seit Jahrtausenden, besteht ja die Gemeinde Jesu schon. Sie ist dieses weltweite Volk zu allen Zeiten, in allen Ländern, an allen Orten. Das ist die eine Seite der Gemeinde Jesu. Aber die andere Seite der Gemeinde Jesu ist auch die kleine Gruppe vor Ort. Und wir werden euch heute Abend ja auch dieses Angebot nochmal machen. Wir haben ja da schon drüber nachgedacht und gesprochen. Guck, hier ist der Gregor, ne? Ja. Wir haben darüber ja auch schon nachgedacht und gesprochen, dass wir euch anbieten wollen, eben auch in solchen Hauskreisen euch weiter zu treffen, also in den Kleingruppen, in denen ihr seid, dass wir die aufrechterhalten und dass wir uns weiter treffen, um uns über Gottes Wort auszutauschen und über unser Leben das damit in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Gemeinde Jesu nicht nur die große Masse und die große Zahl ist, sondern auch, dass Gemeinde Jesu am Ort erlebbar ist und dann wiederum auch nochmal bei uns hier. Sonntag sind ja nun doch zwischen 250 und 350 Leuten. Das ist relativ groß. Da kann man schon mal vielleicht leicht untergehen. Und deswegen ist es auch nochmal wichtig, solche kleinen Kreise zu haben, wo man sich gegenseitig kennt, wo man gegenseitig auch von den eigenen Nöten erzählen kann, wo man füreinander beten kann und wo man weiß, hier ist eine kleine Gruppe von Leuten, die ist auch ein Stück verschwiegen. Das, was ich hier sage, ist in einem geschützten Raum und die beten für mich. Und hier kann mein Leben auch weiter Christus entgegenwachsen und reifen. Und ich glaube, wir brauchen beides. Mir geht's jedenfalls so, die Größe des Volkes Gottes zeigt sich einerseits im Gottesdienst oder auch auf Kongressen. Wir hatten jetzt in Erfurt über Pfingsten einen Jugendkongress von den Freien Evangelischen Gemeinden. Ich habe gesehen, die ARD hat auch einen kurzen Bericht darüber verfasst. Da waren etwa 4.700 Jugendliche zusammen. Und das ist natürlich ein tolles Event für junge Leute, einfach mal so zu sehen, ich bin nicht alleine mit Jesus unterwegs. Hier sind noch fast 5.000 andere. Und das sind jetzt nur wir, sage ich mal, aus dem Dunstkreis der FEGs. Es haben die Brüdergemeinden Pfingstkongresse, es haben die Baptisten Pfingstkongresse, viele andere Gemeinden haben auch solche Kongresse. Und dann sind wir erst in Deutschland und dann gibt's eben auch noch weltweite Kongresse und so weiter. Also wir brauchen das, glaube ich, auch nochmal zu sehen. Ich bin nicht alleine, sondern Gottes Gemeinde ist wirklich sehr, sehr groß. Wir haben hier als Gemeinde immer wieder auch bei der Nacht der Kirchen teilgenommen mit 64 anderen Gemeinden und Kirchen vor Ort. Und das ist einfach bewegend zu erleben, wie viel tausend Leute doch auch in dieser Stadt mit Jesus leben, wenn es auch noch viel, viel mehr sein könnten und viel mehr sind, die, glaube ich, noch nicht mit Jesus leben. Diese Zusammenkünfte sind deswegen, glaube ich, wichtig, weil sie uns auch nochmal, ja, dieses gemeinsame Lob vor Gott, was da möglich ist in so einer größeren Zahl, das hat auch nochmal eine eigene Wirkung auf unser geistliches Leben. Mir ist das mal auch, ich erinnere mich da noch so an einen Sonntag so gegangen, wo ich selber innerlich total geknickt war. Und das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn man selber innerlich geknickt ist, zu predigen. Das Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Und wenn man selber so drunter liegt, ne, dann ist das ein bisschen schwierig. Und es war schön zu erleben. Wir haben dann auch vor der Predigt wieder so eine Zeit gehabt hier im Gottesdienst, wo wir miteinander Gott gelobt und angebetet haben. Und dann einfach zu sagen, Herr, mit diesen Liedern möchte ich dir einfach meine ganze persönliche Not und Last jetzt mal hinlegen. Ich bitte dich, dass du mich entlastest davon. Ich weiß, dass ich das hier heute Morgen nicht lösen kann, aber du kannst das Bedrückende wegnehmen. Und das hat Jesus schlagartig gemacht in dieser Zeit. Das war noch nicht gelöst, aber es war dieses Bedrückende weg, so dass ich froh und frei die Predigt halten konnte. Und nach hat Gott mir dann auch geholfen, Lösungen für die Probleme, die da anstanden, zu finden. Wir brauchen diese große Runde, um uns einfach der Gegenwart Gottes nochmal gewiss zu werden und bewusst zu werden, wir sind's nicht alleine, sondern es gibt andere, die mit uns unterwegs sind. Und zum anderen merkt man dann auch im Lauf der Zeit, wie kreativ und wie viel Kreativität im Reich Gottes steckt, im Volk Gottes steckt. Je mehr man mit Leuten zusammenkommt, die auch an Christus glauben, merkt man, die einen versuchen so die Liebe Jesu im Alltag zu leben, die anderen versuchen es so. Manche können es musikalisch, manche machen es mit Theaterstücken, manche machen es durch praktische Hilfe. Und da ist ja auch der Kreativität keine Grenze gesetzt. Und es ist toll zu erleben, dass Gottes Volk auch so bunt ist und so kreativ ist. Und auf der anderen Seite eben, neben der Größe, sagte ich schon, diese kleine Gemeinschaft, wo ich persönlich aufgehoben bin. Wir haben in der Gemeinde neben diesen Hauskreisen zum Beispiel auch einen Eltern-Kind-Kreis, wo junge Eltern sich so vormittags treffen, einmal in der Woche, um sich gegenseitig auszutauschen, auch über Erziehungsfragen, aber eben auch über Gottes Wort. Wir haben die Teen-Kreise für die Teens, so im Alter zwischen 13 und 18, die hier also auch, oder 12 und 18, die hier auch im Gemeindehaus zusammenkommen, die hier in der Woche, hier gibt es zweimal auch in der Woche Treffs für Jugendliche. Und wir wollen einfach gucken, dass jeder wirklich so einen Kreis findet, in dem er aufgehoben ist, wo er vertraute Beziehungen knüpfen kann und wo er mit seinen Problemen und mit seinen Nöten an- und aufgenommen wird. Die Gruppen haben dann natürlich auch unterschiedliche, sage ich mal, inhaltliche Schwerpunkte. Die einen, so zum Beispiel unsere Gruppe hier, da geht es mehr darum, das Evangelium von Jesus erstmal grundsätzlich weiterzugeben. In den Hauskreisen geht es dann darum, in Gottes Wort hineinzuwachsen. In den Teenkreisen gehen wir das Ganze mehr thematisch und aus der Lebenswelt der jungen Leute an. Im Eltern-Kind-Kreis eben mehr so die Erziehungsfragen. Und dann machen wir verschiedene spezifische Seminare für Ehepaare, für Familien. Aber auch, wie kann ich meine eigenen Gaben entdecken und für Jesus einsetzen? Das wird im Herbst wieder stattfinden. Wenn ich mich taufen lassen möchte, was bedeutet das? Was sagt die Bibel dazu? Dazu wird es natürlich auch noch ein Seminar geben hier im Juni. Also all diese Dinge haben dann nochmal unterschiedliche Schwerpunkte und sollen den Einzelnen helfen, in seiner Beziehung zu Jesus wirklich auch vorwärts zu kommen und zu wachsen. Und es sollen Orte sein, in denen wir miteinander lachen, in denen wir auch miteinander weinen können, wo Ort ist auch für unseren Schmerzen, für unsere Tränen und wo wir auch das wirklich vor Jesus ablegen und ihm bringen. Ja, die Kleingruppen sind eben auch Orte, wirklich das ganze Leben miteinander zu teilen. Ein zweites Bild, was die Bibel gebraucht, ist das Bild von der Familie. Ich habe schon mehrfach Johannes 1, Vers 12 genannt, wenn wir Jesus unsere Tür zum Leben öffnen, dann kommt er durch den Heiligen Geist hinein und macht uns zu einem Kind Gottes. Und damit gehören wir quasi, wenn wir Kind Gottes sind, gehören wir ja zur Familie Gottes. Gott ist unser Vater und die anderen, die mit uns Christus vertrauen, sind unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister. Und der Grund für die Einheit in dieser Familie ist letztlich durch den Heiligen Geist gelegt. Wir haben ja jetzt Pfingsten gefeiert am vergangenen Sonntag und was uns miteinander verbindet, ist eben diese Kraft Gottes, die er in unser Herz legt, wenn wir ihm unser Leben öffnen. Dass dieser Heilige Geist dann wirklich in unser Herz einzieht und dort dann auch ja Dinge in uns anregt und schafft, die Gott gefallen und von denen wir je länger, je mehr merken, dass sie uns gut tun und unserem Umfeld gut tun. Ich hatte euch über die Früchte des Heiligen Geistes einiges gesagt: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Geborgenheit, Sanftmütigkeit, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, die, wo wir uns diese Begriffe mal so angucken in Galater 2, Galater 4, 5, danke, 5. Wenn wir uns die im Detail nochmal angucken, wo wir sagen, Mensch, wenn das in unserem Leben Wirklichkeit würde, das wäre einfach toll. Wenn wir das wirklich leben könnten, das wäre wirklich toll. Und der Heilige Geist will das in uns schaffen und in uns bewirken und auch in den anderen. Und so ist der Heilige Geist quasi das Familienband. Und natürlich gibt es, wie in jeder Familie, auch in der Familie Gottes, immer mal Streit. Aber trotzdem, so wie unsere Kinder, auch wenn wir uns mit denen vielleicht mal streiten oder uneins sind über eine Frage, so wie wir in unserer Familie auch unsere Kinder, trotzdem unsere Kinder bleiben, bleiben wir auch Kinder Gottes. Wir fallen deswegen nicht aus dieser Gotteskindschaft heraus, sondern wie in jeder gesunden Familie, man geht wieder aufeinander zu und sagt, tut mir leid, habe ich im Bock geschossen. So ist es auch in der Gemeinde, dass man aufeinander zugeht, seine Schuld bekennt vor Gott und vor dem anderen und es dann miteinander wieder weiter versucht. Auch in der Gemeinde Jesu im Großen hat es im Laufe der Zeit manchen Streit gegeben. Und das will ich an der Stelle auch überhaupt nicht verheimlichen. Und daraus sind die unterschiedlichen Konfessionen letztlich entstanden, die es im christlichen Bereich gibt. Katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirchen sind letztlich Folgeerscheinungen davon, dass man an manchen Stellen es dann doch nicht mehr hinbekommen hat, zusammenzubleiben. Das ist auf alle Fälle auf einer Seite sehr beschämend. Denn Jesus betete schon damals für seine Jünger: Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt, heiliger Vater. Bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Jesus betet um Einheit. Und auch der Apostel Paulus schreibt später an seine Glaubensgeschwister: Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Die Einheit in der Gemeinde ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und das merkt man schon daran, dass Jesus sie zu seinem Gebet gemacht hat. Wir sollen alles, was in unserer Macht und in unseren Möglichkeiten steckt, tun, um miteinander wirklich in Frieden und in Einheit zu leben. Das gilt für zu Hause, für unsere Familien, Das gilt aber eben auch für den Bereich der Gemeinde. Aber das Wort bemühen, was Paulus hier gebraucht, zeigt, dass das nicht immer leicht ist, dass Einheit immer auch gefährdet ist. Als Martin Luther die Praxis des Ablasshandels in seiner Zeit sah, da hielt er es in seiner Kirche nicht mehr aus, weil er sagte, das freie Gnadengeschenk Gottes, das Gott jedem Einzelnen kostenlos zur Verfügung stellt, was wir durch den Glauben annehmen dürfen, das kann doch nicht plötzlich vermarktet werden. Das passt doch nicht. Und er hat sich gewaltig auf die Hinterbeine gestellt und ist in seiner Kirche damit in Ungnade gefallen. Aber dann hat er gesagt, es kann nicht sein, dass die Einheit wichtiger wird als die Wahrheit. Und hat abwägen müssen. Und er hat es abgewogen und hat dann festgestellt, nein, ich kann in dieser Kirche, so wie sie ist, nicht länger bleiben. Und er hat dann die evangelisch-lutherische Kirche gegründet. Als die Väter der freien evangelischen Gemeinden dann später merkten, in der evangelischen Kirche gibt es auch das Problem, dass Leute zum Gottesdienst kommen und am Sonntag das Abendmahl nehmen, die aber in der Woche eigentlich nicht nach dem leben, was Gottes Wort sagt, sagten sie, das ist nicht richtig. Jesus hat das Abendmahl mit Menschen feiern wollen, die ihm von ganzem Herzen gehören und die wirklich auch im Alltag verbindlich mit ihm leben wollen. Und dann haben diese Väter der freien evangelischen Gemeinde gesagt, wir sprechen niemandem den Glauben ab, das steht uns nicht zu. Aber so wie hier in dieser Kirche Glauben gelebt wird, können wir das nicht mittragen. Wir finden, es ist beschämend für Jesus. Und wir möchten deswegen aus dieser Kirche austreten und haben dann die freien evangelischen Gemeinden gegründet. Nicht, weil sie sagten, wir halten uns für besser. Darum ging es ihnen überhaupt nicht. Sondern es ging ihnen darum zu sagen, wir möchten damit ernst machen, dass Christsein den gesamten Alltag durchzieht. Und wir möchten damit ernst machen, dass Gemeinde und Abendmahl für Menschen ist, die sagen, jawohl, Jesus hat mir meine Schuld vergeben und ich habe ihm mein Leben geöffnet und es soll wirklich ihm gehören. Sie waren sich dessen bewusst, dass sie genauso fehlerhafte und sündige Menschen sind wie die anderen auch. Aber sie haben gesagt, wenn wir uns das nicht mehr vornehmen, wenn wir das nicht mehr wollen, wenn das nicht mehr unsere Absicht ist, dann ist was schief. Und dann können wir das nicht mehr gutheißen und nicht mehr vom Herzen nachvollziehen. Ich wollte nur mal an dieser Stelle kurz skizzieren, wie das zu den unterschiedlichen Gemeinden gekommen ist. Kirchgemeinden, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirchen. Und da hat jede einzelne dieser Gemeinden und Kirchen jetzt ihre eigene Geschichte. Andreas Malessa, ein Liedermacher, hat er mal schön formuliert, ich kann nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Es kommt und darf nicht in einzelnen Konfessionen und Gemeinderichtungen dazu kommen, dass einer dem anderen den Glauben abspricht. Das steht uns nicht zu. Wer am Ende Christ ist oder nicht Christ ist, entscheidet der Vater im Himmel. Es ist sein Himmel. Und er sagt, wer da rein darf, nicht wir. Ich bringe das mal ganz bewusst auf diese schlichte Formel, weil es mir immer am ehesten hilft zu verstehen, wie die Zusammenhänge da sind. Es geht also nicht darum, anderen den Glauben abzusprechen. So hat der im Mittelalter lebende Theologe Rupertus Meldenius schon gesagt, in den wesentlichen Fragen Einheit, in den nicht wesentlichen Freiheit und Liebe in beidem. Ihr werdet merken, ich biete das ja auch immer wieder an, das ist Seminar typisch FEG, wo wir auch darüber sprechen, was ist Gemeinde, wie ist das Abendmahlsverständnis, wie ist das Taufverständnis und da, wo ich auch immer wieder die unterschiedlichen Verständnisse vorstelle. Und man merkt immer wieder, dass auch biblische Erkenntnis in vielen Punkten auch ein Stückwerk ist. Paulus bringt das auch mal auf den Punkt. Aber das eine ist in der Bibel sehr deutlich, nämlich wer Christ ist und wie man Christ werden kann. Und darum habe ich diese beiden Stellen aus Johannes 1, Vers 12 und 1. Johannes 1, 8 und 9 immer wieder betont. Wenn wir unsere Schuld bekennen, Christus vergibt sie. Das ist der erste Schritt, dass ich sage, Herr Jesus, vergib mir. Ich habe verstanden, so wie ich bin, werde ich vor dir nicht bestehen können. Das sind Dinge in meinem Leben, die können dir nicht gefallen und die gefallen dir nicht. Und ich bitte dich um Vergebung. Das ist der erste Schritt. Und der zweite, Herr, und jetzt komm du in mein Leben und erneuer mich, veränder mich. Zu Jesus kann jeder so kommen, wie er ist. Und Gott sei Dank, keiner von uns muss so bleiben, wie er ist, sondern Christus verändert uns. Wir können wachsen im Glauben, in der persönlichen Reife, im Alltagsgeschäft. Er will unser Leben, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich zum Blühen bringen. Das ist seine Absicht. Und Sünde hemmt uns am Blühen, letztlich. Sünde ist das, was unser Leben klein halten will und ersticken will. Sie lockt mit manchen schönen, kurzlebigen Freuden. Aber wir merken am Ende, wir brauchen immer mehr solcher Kicks in immer kürzeren zeitlichen Abständen. Und nichts von all dem befriedigt uns auf Dauer. Und das ist das aber, was die Sünde uns immer wieder vor Augen malen will. Sie sagt, doch, wenn das noch hast oder wenn du das hast oder wenn du das machst oder das noch erlebst, dann wirst du wirklich glücklich sein. Und immer wenn wir das haben, dann merkt man so, ne, weiß ich, einer mag vielleicht Autos und sagt, ah, wenn ich das Auto hätte, ne, so, und dann hat man das Auto 2 Monate, dann merkt man, es fährt einen auch nur von A nach B. Man sitzt vielleicht ein bisschen schöner drinne, kann ein bisschen geilere Mucke hören, weil die Anlage ein bisschen mehr hergibt oder so, ne, aber am Ende bringt einen das Ding immer nur von A nach B. Mehr ist es nicht. Und so ist es auf allen möglichen Ebenen. Man merkt nach einer Weile, irgendwie so wirklich war es das jetzt auch nicht. Das war nur so Freude auf Zeit. Die sind ja auch schön. Man darf ja auch manche Freuden auf Zeit haben. Das will ich überhaupt nicht absprechen dem. Ich bin für einen, bilde mir ein sehr lebensfroher Mensch zu sein. Also das mag ich auch. Aber man merkt, das ist es nicht wirklich. Das trägt nicht durch. Das ist keine bleibende Freude. Und vor allem keine Perspektive, die mich dann auch in den Traurigkeiten des Lebens trägt. Und das macht aber Jesus. Und darum fühle ich mich bei ihm so angenommen und so geborgen. Und das ist es eben, was letztlich zentral ist, dass wir unser Leben ihm wirklich anvertrauen und ihm unsere Schuld bekennen. Und das ist in der Bibel sehr eindeutig. Damit ist sehr klar, wie ich Christ werde. Johannes sagt mal an anderer Stelle, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot, wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder lieben. Und ich glaube, es ist tatsächlich durch Gottes Heiligen Geist viel mehr Einheit und Einmütigkeit möglich, als viele Menschen denken. Ich persönlich bin mittlerweile sogar der Überzeugung, dass Weltfrieden, und den sollen wir uns alle drum bemühen, das will ich, und jede Bemühung verdient es, gefördert zu werden, die in diese Richtung geht. Aber ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass Weltfrieden ohne Christus nicht möglich sein wird. Weil immer wieder der Egoismus aufflammen wird und den kann nur Christus in uns bändigen. Wir schaffen den Gutmenschen nicht. Wenn er machbar wäre, wir haben so viele Ismusse hinter uns, die immer wieder den guten Menschen formen wollten, den neuen Menschen formen, und alle sind gescheitert. Und der Letzte, der noch so da rumschwirrt, der Kapitalismus, der schafft den Gutmenschen auch nicht. Die Börsen zeigen es uns. Der schafft den Gutmenschen auch nicht. Wir schaffen den guten Menschen nicht. Aber Christus kann uns helfen, Stück für Stück in diese gute Richtung zu wachsen. Wir werden das in dieser Welt mit Sicherheit nicht erreichen, aber in der Herrlichkeit Gottes wird es dann so sein. Aber das soll uns nicht hemmen oder hindern, uns jetzt auf den Weg zu machen und uns von Christus verändern zu lassen und uns für Frieden in dieser Welt einzusetzen und zu engagieren. Ein wesentlicher Bestandteil eines gesunden Familienlebens ist natürlich auch die Gemeinschaft. Und das gilt natürlich auch für die Familie Gottes. Und das griechische Wort dafür heißt Koinonia und es heißt in der direkten Übersetzung Gemeinsamkeit, Anteilhabe. Und Paulus gebraucht es immer wieder auch im Zusammenhang mit der Ehe. Diese Gemeinschaft, diese als Anteilhabe, geht dabei in 2 Richtungen. Das eine ist einfach in die Vertikale zu Gott, also zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, mit denen haben wir auch Anteil eben durch den Heiligen Geist, den er in uns legt, wenn wir unser Leben ihm öffnen. Und dass diese andere Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, das ist dann auf der Horizontalen, dass diese Gemeinschaft des Glaubens sprengt tatsächlich alle Ketten, sage ich einfach mal. Paulus sagt das mal so schön, in Christus ist nicht Mann noch Frau, nicht Jude noch Nicht-Jude, nicht Mensch mit weißer Hautfarbe oder Mensch mit dunkler Hautfarbe, nicht Mensch mit sozialer hoher Stellung oder sozialer niedriger Stellung, sondern wir sind alle eins in Christus, sagt Paulus. Das heißt nicht Gleichmacherei. Das hat ja der Sozialismus versucht. Ne? Wir versuchen, alle irgendwie gleich zu machen. Und da haben wir ja alle jetzt einschlägige Erfahrungen gesammelt, wie gut das gelungen ist. Manche waren halt dann doch ein bisschen gleicher als andere und so. Das funktioniert nicht wirklich. Aber darum geht's auch bei dieser Gemeinschaft nicht. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir unsere Unterschiedlichkeit wahrnehmen und zur Ehre Jesu und zur Mithilfe für die Menschen, fürs gegenseitige Fördern einsetzen. Und das beobachte ich in der Gemeinde Jesu immer wieder. Da gibt es fantastische Veränderungen zum Teil. Das sind Leute, die mehr Geld haben, die sehen jemanden, der wenig Geld hat und sagen, weißt du was, wenn du demnächst auf diese Arbeit willst, das wird nichts ohne Auto. Ich spendiere dir ein Auto. Versteht ihr? Der Reiche wird deswegen jetzt nicht plötzlich kriegt alles weggenommen und wir teilen das alles schön auf und so. Alle sollen gleich viel haben, damit alle dann gleichzeitig verarmen. Das ist nicht Sinn der Überlegung, sondern der Reiche bringt sich mit seinem Reichtum ins Reich Gottes ein. Und der Arme hat andere Fähigkeiten. Der hat vielleicht nicht das große Geld, aber der hat vielleicht dafür ein handwerkliches Geschick. Gibt Leute, die kriegen noch keinen Nagel in die Wand, eher fällt die Wand um. Also, und da gibt's aber Leute, die sind da unheimlich pfiffig, die haben mit drei Schlägen das Nägelchen drinne, haben aber vielleicht nichts auf der Kante. Und so bringt jeder seine Stärke ein. Wir nehmen die Unterschiedlichkeit im Reich Gottes wahr, lernen sie schätzen und setzen sie zur Ehre Gottes und zum Nutzen der Menschen miteinander ein. Das ist das Bild von Gemeinde, was die Bibel zeichnet. Nicht Gleichmacherei, sondern wahrnehmen, wertschätzen, einsetzen. Wie äußert sich die Gemeinschaft mit Gott und den Geschwistern? Ich denke, dass sie ganz, ganz viele Gesichter hat. Diese Gemeinschaft äußert sich zum Beispiel im Hauskreis darin, dass wir vielleicht am Anfang auch eine Runde haben, vielleicht sogar beim Happenessen, so wie hier. Wie geht's dir denn? Was war diese Woche? Wie war dein Tag? Wo drückt der Schuh? Und man kann hinterher gemeinsam für diese Dinge auch beten. Man kann es Jesus hinlegen. Das ist Gemeinschaft in der Senkrechten genauso wie in der Vertikalen. Horizontalen, dass ich sage, jawohl, wir bringen es Gott und wir tragen einander. Eine andere sagt vielleicht hier, ich muss nächste Woche ganz schnell umziehen, hatten wir jetzt kürzlich hier, da war, was war alles zusammengekommen? Die Frau hat entbunden, es musste ein Konzert zu Ende gestaltet werden und der Umzug und das alles irgendwie binnen 3 Tagen. Und sagt er, das überfordert mich jetzt leicht. Hat er ein paar Freunde, ruckzuck waren 30 Mann da, die den Umzug gemacht haben. Und sagte, so schnell bin ich noch nie umgezogen, war in 3 Stunden erledigt. Und dann konnte er sich um die anderen Sachen kümmern. Und Gott hat es geschenkt, dass die Geburt noch 2 Tage später war und dann passte das auch. Also, wo man immer wieder merkt, Gemeinschaft wird dann auch ganz praktisch. Und so sollte Gemeinde Jesu funktionieren. Aber Gemeinschaft zeigt sich natürlich auch im gemeinsamen Treten vor Gott im Gottesdienst, dass wir ihm unsere Lieder aus Dankbarkeit bringen, ihn loben und preisen und auf der anderen Seite aber auch hören, was er uns zu sagen hat. Und darum ermutigt der Hebräerbriefschreiber die ersten Christen damals, wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Es gibt so ein schönes Bild, finde ich, was nochmal deutlich macht, was die Sehnsucht ist, die Jesus durch den Heiligen Geist in uns legt. Normalerweise, wenn man so eine schöne Biene da am Tage da rumfliegen sieht, dann ist das ja ein wunderschönes Tier und ist auch sehr nützlich. Wenn ihr diese Biene jetzt isolieren würdet und würdet die mit dem herrlichsten Zuckerwasser versorgen, was würde passieren? Bitte? Die stirbt. Und zwar liegt das daran, dass die Biene, die stirbt, sage ich mal, den Liebestod. Die sehnt sich nach ihrem Volk. Die kann ohne ihr Volk nicht sein. Die kannst du bestens versorgen, aber allein geht sie ein. Und das ist für mich zu einem Bild geworden, was, glaube ich, was auch bei einem Christen passiert, wenn er wirklich vom Heiligen Geist ergriffen ist, wird es ihn immer wieder zur Gemeinschaft der anderen Christen ziehen. Und ich merke das bei mir selber, je länger ich Christ bin, umso höher ist im Grunde genommen mein Zug in die Gemeinde. Manchmal dauert mir das viel zu lang, bis wieder Sonntag ist, weil ich da dann die anderen alle wieder treffe. Weil das so schön ist mit Leuten, die durch den gleichen Heiligen Geist mit mir verbunden sind. Man merkt da plötzlich, da ist eine ganz andere Ebene, die sofort da ist. Ich bin oft in Gemeinden das erste Mal gewesen und habe sofort eine Verbundenheit gespürt mit den Leuten, obwohl ich die gar nicht kannte. Und man war oft nach wenigen Minuten bei Themen, da würde ich normalerweise, also wenn dieses Band des Heiligen Geistes nicht da wäre, würde ich wahrscheinlich viele Wochen mit Menschen brauchen, um an diesen Punkt zu kommen. Das ist schon etwas Besonderes, diese Verbindung, die der Heilige Geist uns gegenseitig schenkt. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, wenn man eine Kohle vom Feuer wegnimmt, erkaltet sie. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal so erlebt auch, oder abends, wenn das Lagerfeuer nicht ausgehen will, man will aber ins Bett, ne, dann macht man den Kram einfach ein bisschen in die Breite und dann dauert es nicht mehr lange und dann wird das Holz erkalten. Und das ist genau auch das, was vielen Christen passiert, die die Gemeinschaft unterschätzen. Sie sagen, naja, Gottesdienst, Gemeinde, so genau hält das ja nicht. Es führt auch keiner Strichliste. Aber sie werden selber nach einer Weile merken, je mehr man sich davon distanziert, umso mehr kühlt der Glaube wieder ab. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott jetzt plötzlich gestorben wäre oder so. Sondern es hat einfach nur was damit zu tun, dass ich mich dieser wärmenden Sonne Gottes nicht mehr aussetze. Und dann wird man halt kalt. Beziehungen, die man nicht pflegt, hat man über lang oder kurz nicht mehr. Und das wird mit der Beziehung zu Gott genauso sein. Ihr könnt hier vielleicht mit richtig Schwung jetzt in die Gottesbeziehung starten. Das ist, sage ich mal, nur die halbe Miete. Was nachher die Kraft vielleicht auch kostet, das ist wirklich dabei zu bleiben, gerade auch wenn Widerstände aufkommen. Die Leute im Hebräerbrief sind nicht aus der Gemeinde weggeblieben aus Leichtfertigkeit, sondern man hat denen den Besitz weggenommen. Man hat die gedisst, würde man heute sagen. Man hat die ausgeschlossen, man hat die isoliert, man ist denen richtig zu Leibe gerückt. Und da haben manche gesagt, jetzt wird es uns zu heiß. Jetzt können wir nicht mehr. Und haben vielleicht auch Zweifel an Gott bekommen. Und deswegen haben sie die Gemeindeversammlung verlassen, haben gesagt, vielleicht geht's doch leichter ohne Gott. Und da sagt der Hebräerbriefschreiber, ihr werdet merken, das ist nicht gut, das tut euch nicht gut. Ihr werdet im Glauben erkalten. Und darum ist Gemeinde so wichtig, weil, dass wir wirklich dabei bleiben, damit dieses Feuer der Liebe Gottes immer wieder neu, jeden Sonntag und vielleicht auch in den Hauskreisen oder auch wenn man miteinander in der Woche telefoniert, dass dieses Feuer der Liebe Gottes dann in uns am Brennen gehalten wird. Ein drittes Bild, das Bild vom Leib, vom Körper. 1. Korinther 12, denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich sie viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, diese weltweite Gemeinde Jesu. Juden und Griechen, Sklave und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt, nämlich dem Heiligen Geist. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Ich habe das mal versucht so wiederzugeben, wobei hier, das habe ich mal irgendwo gefunden, ihr seht, das sind lauter kleine Menschen, die diesen einen Leib bilden. Und Paulus sagt, das soll die Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesus sein und das Haupt dieser Gemeinde, also die Schaltzentrale dieser Gemeinde, das ist Jesus Christus selber. Man könnte auch, wir würden heute vielleicht sagen, das Herz der Gemeinde ist Jesus auch. Also da kommt auch die Kraft her. Nicht nur, dass Jesus die Gemeinde leitet, sondern durch den Heiligen Geist gibt er ja auch der Gemeinde die Kraft, uns jeden Einzelnen die Kraft im Alltag wirklich auch mit ihm zu leben. Und dieser Leib besteht eben aus vielen verschiedenen einzelnen Gliedern. Und wir, jeder, die wir Christen sind, sind praktisch ein, so ein Glied an diesem Leib. Und da gibt es natürlich Menschen, die sind mehr so die Augen, sage ich mal. Die können genau hinsehen und können mit viel Weisheit anderen in der Gemeinde raten. Dann gibt es die Hände, Leute, die praktische Dinge erledigen, zum Beispiel wie hier in der Küche beim Alpha-Kurs. Es gibt Füße, Leute, die gut auf andere zugehen können, um ihnen etwas von Jesus zu sagen. Wir haben zum Beispiel oben im Saal so einen Begrüßungstisch, wo Leute hinkommen können, die das erste oder das zweite, dritte Mal da sind. Und die können gut auf Leute zugehen und mit denen ins Gespräch kommen. Oder es gibt Nasen, die riechen ziemlich schnell, wenn in der Gemeinde was faul ist. Können das auch benennen und können dann mit seelsorgerlichem Rat wieder helfen, dass die Geschichte wieder auf einen guten Weg kommt. Es gibt den Mund, also das Körperteil, das den Körper mit Nahrung versorgt. In dem Fall wäre das Gottes Wort, was uns nährt, was uns stärkt. Und so könnten wir jetzt alles durchgehen an so einem Körper. Jeder Christ hat von Gott wenigstens eine geistliche Gabe geschenkt bekommen. mit der er Jesus ehren und den Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus im Sinne Jesu dienen kann. Diese Geistesgaben sind nochmal was anderes wie natürliche Begabung. Es sind Begabungen, die Gott gebraucht, um andere auf den Weg des Glaubens einzuladen oder auch im Glauben, ja, dass sie den anderen ermutigen, beim Glauben dabei halten. Dafür sind diese Gaben gedacht. Gott knüpft oft an natürliche Begabungen dabei an, aber das Ziel ist hier eben, dass Menschen tatsächlich mit Gott in Berührung kommen, beziehungsweise mit Gott im Glauben weiter wachsen. Es gibt dazu ein paar Beispiele in 1. Korinther 12, die lasse ich jetzt aber mal weg, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Könnt ihr gern zu Hause nochmal nachlesen. 1. Korinther 12, 7 bis 11 könnt ihr euch vielleicht ja auf dem Zettel notieren. Da sind ganz viele solcher Gaben vorgestellt. Keiner hat in diesem Körper der Gemeinde das Recht, sich für besonders wichtig zu halten. Denn wir sind ja alle Geschwister. Jeder ist gleich wichtig. Er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde. Und wir alle sind untereinander wie Geschwister. Das heißt, niemand von uns kann diesen Leib lenken oder führen, sondern wir sind alle auf Jesus angewiesen. Und das macht uns untereinander an der Stelle vom Wert her gleich, auch wenn wir unterschiedliche Funktionen ausüben, wie ich das eben andeutete. Und nur er, Jesus Christus, kann uns selber auch in unserer Funktion gesund erhalten. Wenn Gemeinde, wenn das Auge nicht mehr sehen kann oder wenn die Hand nicht mehr helfen kann, weil sie krank geworden ist, dann wird es immer schwierig für so einen Körper. Das haben wir alle am eigenen Leib schon erfahren. Aber Jesus, er ist der, der den Körper gesund halten kann. Wenn wir zu ihm kommen, gibt es wieder Vergebung und gibt es neue Kraft für den Alltag. Und deswegen sind wir untereinander alle gleich. Wir können uns nur so Handreichungen tun, uns gegenseitig ermutigen, vielleicht auch miteinander beten und diese Dinge. Aber die Kraft und die Veränderung geht von Jesus aus. Deswegen ist auch niemand in der Gemeinde berechtigt zu sagen, ja, aber ich bin nicht so wichtig, auf mich kommt's nicht an. Gibt ja so dieses Modell Mauerblümchen, ne? Ach nein, also bitte doch nicht auf mich gucken und so, ne? Das ist falsch, weil es Jesus entehrt, weil es Gott entehrt. Gott hat jedem Einzelnen eine Gabe gegeben, mindestens eine. Und deswegen ist jeder Einzelne im Reich Gottes gleich wichtig. Und deswegen wird auch jeder an seiner Stelle gebraucht. Und keiner hat das Recht, sich für besonders wichtig zu nehmen, und keiner hat das Recht, sich für besonders unwichtig zu nehmen, sondern wir sind alle gleich wertvoll in Gottes Augen. Vielleicht noch ja so ein paar Gedanken auch, wie finde ich denn jetzt eigentlich die richtige Gemeinde? Wenn ich jetzt so, wir haben ein paar Bilder kennengelernt, eines reiche ich euch gleich noch nach, aber vielleicht an der Stelle schon mal so diese Frage, wenn ich mich jetzt auf Gemeindesuche begebe, wie finde ich denn die richtige Gemeinde, die Gemeinde, die zu mir passt? Und ich glaube, dass grundsätzlich erst einmal ein paar Kriterien wichtig sind zu beachten. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42 von der ersten Gemeinde, dass sie die Lehre der Apostel, also Gottes Wort, in den Mittelpunkt stellte, dass sie Gemeinschaft hatte, miteinander das Abendmahl feierte und miteinander betete. Und ich glaube, das sind vier ganz wesentliche Kriterien für Gemeinde. Gemeinde, wo Gottes Wort verwässert wird, nicht mehr ernst genommen wird, an den Zeitgeist, sage ich mal, angepasst wird. So eine Gemeinde würde ich persönlich nie gehen wollen, weil ich mir sage, dann bestimmt ja letztlich die Gesellschaft, was Gott zu denken hat. Also ein bisschen komisch, oder? Wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist und die Gesellschaft sagt ihm jetzt, wo es lang geht. Na prima. Dann wird das ganze Ding ziemlich beliebig. Also da will ich schon immer darauf achten, bleibt Gottes Wort in dieser Gemeinde Gottes Wort, auch wenn es unbequeme Fragen aufwirft. Auch wenn es vielleicht zu unbequemen Konsequenzen herausfordert. Das Zweite, worauf ich achten würde, wird hier Gemeinschaft gelebt? Oder sind wir sonntags so jeder auf seinem Platz im Gottesdienst, dann warten wir die Stunde ab und dann gehen wir alle wieder nach Hause und keiner hat mit keinem was zu tun? Gibt es wirklich Möglichkeit, hier Gemeinschaft zu leben? Das ist existenziell für Gemeinde Jesu, haben wir eben gehört, Koinonia. Wird hier auch wirklich das Abendmahl gefeiert und wird es auch darauf hingewiesen, dass das ein Mahl ist, das Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern feiern möchte? Nicht mit jedem, sondern mit denen, die sagen, jawohl, wir wissen zu schätzen, was Christus für uns getan hat. Jemand, der Christus nicht in sein Leben aufgenommen hat, kann das letztlich nicht schätzen. Darauf würde ich achten. Und wird in dieser Gemeinde gebetet? Gibt es Orte, an denen gebetet wird? Auch über den Gottesdienst hinaus. Das nächste, was, glaube ich, wichtig ist, ist, bete darum, dass Gott dir wirklich den richtigen Platz zeigt. Wenn du über diese Kriterien nachdenkst, dass er dich innerlich wirklich führt und dich auch auf die richtigen Stellen hinweist, deinen Blick auch lenkt, dich die richtigen Fragen stellen lässt. Und das dritte ist, glaube ich, auch wichtig, dass du bereit bist, dich aktiv in eine Gemeinde einzubringen. Gemeinde lebt vom Nehmen und vom Geben. Sonst wird sie über lang oder kurz ja so eine Veranstaltung werden, ne, wo einer macht vorne alles und die anderen hören alle hübsch zu, aber es geht eigentlich nichts wirklich hin und her und schon gar nichts vorwärts im Reich Gottes. Also, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, wo du dich einbringen kannst. Und dann gibt's vielleicht so ein paar Fragen, die man sich nochmal stellen kann. Wird das Wort Gottes wirklich verkündigt? Die andere, ich habe euch das auf der Rückseite auch nochmal aufgeschrieben, wird Nachdruck darauf gelegt, Jesus Christus als persönlichen Heiland aufzunehmen. Wie wird man konkret Christ? Wird das einem dort erklärt? Kommt das auch vielleicht in der Predigt immer mal vor? Gibt es Treffen, wo gebetet wird? Wie und wofür wird gebetet? Drehen sich alle nur um sich oder ist auch das Reich Gottes dort im Blick? Ist die Stadt im Blick? Sind die Nöte der Gesellschaft im Blick? Ist die Gemeinde evangelistisch, also gibt es Möglichkeiten, wo über den Glauben erzählt wird und wo Leute zum Glauben finden können? Was für Angebote gibt es für Menschen, die auf der Suche sind? Wie steht es mit dem Gottesdienstangebot? Ist es nach Inhalt und Stil so, dass Leute wirklich auch was mitnehmen können? Oder ist es mehr so Traditionspflege? Also man muss dann schon vielleicht lange dabei sein oder eingeweiht sein, um dem Ganzen folgen zu können. Das wäre mir wichtig, dass man wirklich auch, sag ich mal, seine Nachbarn einfach mit hinnehmen kann und kann sagen, komm doch mal mit da in dem Gottesdienst da, mir sagt das was. Also ich glaube, dass es dir auch was sagen könnte, wenn du halbwegs positiv eingestellt dahin gehst. Aber man muss nicht vorher schon, sagen wir so, in die tiefen eingeweihten Dinge da eingeweiht werden, damit man überhaupt folgen kann. Gibt es ein Beziehungsnetz von Kleingruppen und Lebensgruppen, in denen das Leben und die Sorgen geteilt und Beziehungen auch wirklich gepflegt werden und in dem man sich gegenseitig auch geistlich entwickelt? Und sind meine Gaben gefragt? Gibt es Möglichkeiten, sie einzusetzen? Das sind so ein paar Fragen, die ich da stellen würde. Was besonders hilfreich ist, wenn ihr euch einer Gemeinde zuwendet, lasst euch mal einen Gesprächstermin mit dem Pastor geben. Und fragt ihn mal, wie er zu Jesus gefunden hat. Ihr werdet sehr schnell merken, dass man allein an dieser Frage sehr viel über die Einstellung dieser Kirche erfahren kann. Wenn ihr ihn nur fragt, erzählen Sie mir doch mal, wie Sie zu Jesus gefunden haben. Da kann man sehr viel an dieser einen Frage festmachen. Gut, das vielleicht mal nur so als ein paar Winke. Abschließen möchte ich noch mit einem letzten Bild, nämlich mit diesem schönen Bild von der Braut. Der Apostel Paulus hat das Bild der Ehe, also das Bild von Braut und Bräutigam, auf Jesus und auf uns, seine Gemeinde, bezogen. Und er schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Hier geht es jetzt nicht darum, dass Frauen ohne Flecken und Falten und so sein sollen. Das ist Paulus weniger wichtig an der Stelle. Es geht ihm vielmehr an der Stelle darum zu sagen, so eine Braut, das ist doch der Traum aller Männer. Ne? Also das ist ja der Inbegriff von Schönheit und Vollkommenheit. Mir fehlen die Worte. Ja, mir fehlen die Worte. So, und so möchte Jesus euch entfalten. Jesus möchte euch zu eurer vollen Schönheit entwickeln. Jesus betrachtet euch als seine Braut. Und so wie ein liebevoller Ehemann alles tun wird dafür, dass seine Holde und Angebetete sich aufs Schönste im Leben entwickeln und entfalten kann. Jedenfalls, wenn er halbwegs Hirn im Kopf hat, wird er das probieren und versuchen. Weil er davon nur profitieren kann. Am Ende fällt das doch alles wieder auf ihn zurück. Wenn sie sich wohlfühlt und entwickelt und entfaltet, ist sie knitterfrei. Und sie wird sich ihm natürlich zuwenden, ist doch klar. Weil sie sagt, ein Kerl, der mich so umgibt und der so für mich sorgt, dem will ich doch auch ein bisschen was Gutes tun. Also, Männer, die was in der Birne haben, werden immer ihre Frauen entfalten helfen. Und so macht es Jesus mit uns und sagt, ich entwickle euch, ich entfalte euch und möchte, dass ihr euch wirklich zu eurer vollen Schönheit entwickelt. Und wenn man das erlebt, dann hat man natürlich auch innerlich das Bedürfnis, das zurückzugeben. Und genau das ist es, was sich Jesus von uns wünscht. Er hat sich voller Liebe in uns investiert. Und was er sich von uns wünscht, ist, dass wir uns jetzt an ihn hingeben. Aus Dankbarkeit und aus Liebe, nicht gezwungen, sondern weil wir verstanden haben, was er für uns getan hat und wie er sich in uns investiert hat. Und ich glaube, die Antwort auf solche Investitionen ist letztlich immer der Dank und die Hingabe, so wie Männer sich dann ja auch, oder wie Frauen sich ja dann auch wieder in diese Männer investieren, wenn Männer sich so in Frauen investieren. Das war mir einfach nochmal wichtig, damit euch das mit euch geht, wie Jesus euch sieht und was Jesus mit euch vorhat. Er möchte euch tatsächlich in einer wunderbaren Weise ja zum Blühen bringen. Und ich finde, dafür verdient er, jedenfalls habe ich das für mich persönlich so erkannt, alle meine Hingabe und meine Liebe und möchte, dass er ja in dieser Welt geehrt wird. Vielleicht mal so viel von mir dazu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit über diese ganzen vielen, vielen Wochen hin. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt die Gabe der Kürze habe, aber mir liegt immer so viel auf dem Herzen, wenn ich das so weitergebe, weil ich einfach auch es euch lieb machen möchte, weil ihr vielleicht auch merkt, wie viel Jesus mir wirklich bedeutet, dass er mein Ein und Alles ist. Und ich kann wirklich ihn nur wärmstens jedem weiterempfehlen und kann nur wärmstens dazu einladen, wirklich das Leben Jesus zu öffnen. Deswegen möchte ich euch jetzt auch nochmal im Gebet die Gelegenheit geben, einfach dieses Gebet nachzubeten, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Und wenn ihr sagt, doch heute Abend möchte ich mein Leben auch diesem Jesus anvertrauen. Und dann gehen wir wieder in die Kleingruppen und dort gibt es eben die Angebote, wie wir auch weitermachen können. Wir haben es ja auch schon angesprochen, es ist jetzt nicht grundsätzlich neu, aber wir wollen es heute Abend dann auch fix machen, dass auch jeder weiß, aha, da kann ich also nächste Woche hingehen zu der Uhrzeit, da würde ich den Manfred wieder treffen oder beziehungsweise den Tobi oder auch mich. Ja, aber jetzt erstmal dieses Gebet, wenn ihr möchtet, könnt ihr das im Herzen mitbeten. Vater im Himmel, ich habe in diesen Wochen viel von dir gehört. Und in mir ist die Sehnsucht gewachsen, dein Kind zu werden. Und ich möchte das heute Abend verbindlich machen. Ich bitte dich, dass du mir alle meine Schuld vergibst. Du weißt, was in meinem Leben nicht in Ordnung war, wo ich an anderen schuldig wurde, wo ich schlecht über dich oder andere gedacht oder geredet habe, wo ich dir mein Leben vorenthalten habe und was es auch immer sonst noch war. Ich bring's dir. Vergib's mir bitte. Und komm du jetzt in mein Leben. Mit deinem guten Heiligen Geist. Bau du deine Herrschaft in meinem Leben auf. Bring mich zum Blühen nach deinem Denken. Ich danke dir, dass du mich jetzt gehört hast und dass ich wissen darf, ich bin dein geliebtes Kind. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.